Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Unser Gast heute ist Navid Kermani, ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, ein Geisteswissenschaftler, ein großer Redner und auch Reporter. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Kermani. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie geben ja gerade sehr viele Interviews, weil ein neues Buch von Ihnen erschienen ist. Darüber werden wir auch noch sprechen. Sie haben insgesamt in Ihrem Leben überhaupt sehr viele Interviews gegeben, aber Sie führen ja auch welche. Sie sind ja auch Journalist und Sie sind auch Reporter. Was machen Sie denn lieber, Fragen stellen oder Antworten geben?
Eindeutig Fragen stellen. Und ich glaube, das kann ich auch besser. Das ist eigentlich meine eigentliche Profession. Also das halbe Talent als Reporter ist, dass man irgendwie mit Menschen spontan ins Gespräch kommt, dass sie Vertrauen entwickeln sehr schnell, dass sie etwas erzählen, was ungewöhnlich ist, was ihnen zu Herzen geht. Und das ist natürlich das viel Aufregendere, weil ich ja nicht weiß, was dann kommt. Bei mir selbst weiß ich ungefähr, also was so das Spektrum dessen ist, was ich so sagen kann. Und das ist ja dann doch sehr begrenzt, während bei jedem anderen Menschen ist es unendlich, erstmal aus meiner Perspektive.
Aber Sie wissen zumindest nicht, welche Fragen kommen. Gibt es denn gute und schlechte Fragen?
Ja, ich glaube, das merke ich auch selbst. Wir haben ja auch einen literarischen Salon in Köln, also seit mittlerweile, ich kann es selber nicht glauben, 16 Jahren, in dem ich zusammen mit meinem Freund und Kollegen G. Helmiger Kollegen und Kolleginnen, also Schriftsteller, für die wir uns begeistern, einladen. Und ich glaube, das machen wir nur deshalb so lange, weil wir eigentlich immer das fragen, was uns in dem Augenblick selbst interessiert. Also wir sind nicht Agenten eines Publikums. Oder ich bin, wenn ich in der Ukraine oder im Irak oder Tschetschenien bin, frage ich nicht im Namen der deutschen Öffentlichkeit, sondern ich frage, was mich in dem Augenblick selbst einfach interessiert. Und diese Neugier, diese Spannung, dieses Aufgeregtsein, das ist eigentlich genau das Gleiche wie bei den Büchern. Also ich lasse die Leser teilhaben an meiner eigenen Entdeckung, an meiner eigenen Neugier und ich versuche mich nicht in den Kopf der Leserschaft sozusagen hineinzuversetzen. Dann wäre es sehr, sehr bemüht.
Navid Kermani im Deutschlandfunk Kultur und ich bin ganz sicher, es wird auch interessante Antworten geben. Es ist fast 7 Jahre her, da hat Navid Kermani dafür gesorgt, dass ich fast vom Sofa gefallen bin. Navid Kermani hat 2015 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten und sich dafür, wie es üblich ist, in einer Rede bedankt. Das ist so ein Festakt, der findet immer zum Ende der Frankfurter Buchmesse statt. Sehr feierlich, aber eine komplett säkulare Veranstaltung, außer 2015. Da hat Navid Kermani es nämlich, ja, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll, geschafft, es vermocht, dass sich nahezu die gesamte Festgesellschaft am Ende seiner Rede erhoben hat, um zu beten oder zumindest um zu bitten für 2 Pater und mehrere Christen, die vom IS in Syrien entführt worden sind. Und nur dieses eine Mal habe ich die Rede live im Fernsehen gesehen, das mache ich sonst nicht und bin da, wie gesagt, vor Erstaunen zunächst fast vom Sofa gefallen. Wie ging es denn Ihnen, Herr Kermani, in diesem Moment, als die Menschen wirklich, diese hunderte Menschen wirklich alle aufgestanden sind, als Sie darum gebeten haben?
Nee, ich war ja so ein bisschen im Tunnel. Also das für mich Aufregende war, ich wusste einige wenige, die die Rede gelesen hatten, dass es auf dieses Finale zuläuft. Und ich hatte keine Ahnung, was dann passiert. Es wäre ja hätte ja auch das Gegenteil passieren können. Oder ich wusste es ja nicht genau vorher. Und während ich sozusagen zu dem Publikum sprach, und es war ja auch das Fernsehpublikum, ich wusste, ich bin viel zu lang. Schon der Vorredner, die hatten alle fürchterlich überzogen. Mir hatte vorher die Senderegie irgendwie ins Gewissen geredet. Wir müssten bei 1 Stunde bleiben, sonst würden wir rausfliegen. Und ich glaube, wir waren dann schon bei 1,5 oder sowas. Und man hat so ganz praktische Dinge im Kopf. Also schalten die einen jetzt ab oder was passiert jetzt? Und ich habe eigentlich die meiste Zeit dann gesprochen, wirklich auch zu dem Pater Jacques Murat. Dadurch war das alles ein bisschen ausgeblendet und es ging dann so mit anfänglicher Nervosität ganz gut. Aber in dem Augenblick, ja, das habe ich gar nicht so richtig dann mehr so mitbekommen. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich hatte die Augen auch zu. Vielleicht sind die auch gar nicht aufgestanden. Ich weiß es gar nicht.
Doch, ich habe es gesehen. Dieser Moment war natürlich sehr geschickt, ist vielleicht jetzt ein gemeines Wort, vorbereitet worden von Ihnen durch Ihre Rede, sehr ergreifende Rede über die Tragödie im Irak und in Syrien, über die Mitschuld des Westens, über diesen Orden, zu dem Pater Jacques Murat gehört, Mar Moussa, oder eine Klostergemeinschaft von Christen, die sich in den Islam verliebt haben. Davon hatte ich auch noch nie gehört vorher. Ich fand interessant, als ich Freunden später davon erzählt habe, dass die eigentlich durch die Bank weg abwehrend reagiert haben und gesagt haben, sowas finden sie, also von diesem Moment, ja, dieses Gebets oder der Bitte. Sie haben ja ausdrücklich auch die Nichtgläubigen eingeschlossen. Die fanden das manipulativ.
Naja, dass es in irgendeiner Weise einfach nicht so glatt laufen würde, das war ja klar. Das habe ich ja erwartet. Das ist ja auch gut, dass man es so oder so sieht, das gehört dazu. Also das wäre ja langweilig oder wäre auch uninteressant. Insofern ist es klar, dass in einer durchsäkularisierten Gesellschaft, und ich nehme da auch regionale Unterschiede wahr. Also ich merke ja selbst, wenn ich Lesungen habe, meine Bücher sind ja auch, die Romane sind ja voller religiöser Anspielungen. Also es ist sozusagen eine Literatur, die nicht nur im Hier und Jetzt stattfindet. Und ich merke da auch bei Lesungen deutliche Unterschiede, ob ich in Berlin lese oder in Köln lese, das ist, oder in Bayern lese. Also und die Abwehr ist dann natürlich in Berlin nochmal ein ganzes Stück größer. Als anderswo, wo bestimmte Zitate, Assoziationen, Hinweise eher verstanden werden, weil man noch vielleicht einigermaßen diese religiöse Tradition, in diesem Fall christliche religiöse Tradition, kennt.
Wobei ich glaube, dass die Abwehr jetzt gar nicht so viel so mit dem Wissen zu tun hat, sondern ich glaube schon, dass es etwas eher mit dem Glauben an sich zu tun hat, nicht? Also so sich, das heißt ja auch, sich etwas einzulassen auf etwas, was mit dem reinen Verstand nicht beizukommen ist.
Ja gut, aber es war ja wirklich ausdrücklich die Bitte, entweder zu bitten, also zu ein Gebet, oder zu wünschen. Denn Wünsche sind ja, wenn Sie so wollen, säkularisierte Gebete in gewisser Weise, und ohne Wünsche geht es nicht im Leben. Und Wünsche sind auch irrational. Man weiß, bestimmte Dinge sind nicht erfüllbar, aber wenn man sie das nicht wünscht, dann würde man nicht die Energie entwickeln und auch auf irgendwelche verrückten Ideen kommen und kämpfen und arbeiten und dran glauben, dass sie dann doch eintreten. Und die Menschheit funktioniert so. Sie ist eben nicht nur rational. Ich glaube, das macht uns ja auch aus und das macht uns ja auch schön als Menschen. Und ich glaube, das sind schon Momente auch für Menschen, die nicht religiös sind oder die in einer säkularen Welt leben oder auch die Religion ablehnen oder gerade jetzt so entsetzt sind über das, was Institutionen so von sich geben und wie sie sich verhalten, dass das etwas ist, was ganz unmittelbar, jemand ist krank, man wünscht sich ganz fest, dass er gesund wird oder dass er nicht leidet. Man ist in einem Kreissaal, man wünscht sich, egal ob man an Gott glaubt oder nicht, dass das Kind gesund zur Welt kommt. Also, und Wünschen ist ja adressiert, und vielleicht dieser Adressat selbst ist ja vielleicht gar nicht so interessant. Aber die Bewegung, diesen Impuls, den spürt ja jeder. Und das auch wiederzugewinnen als Moment, als utopisches Moment in einer Welt, die voller Alternativlosigkeiten ist und wo man sich abfinden soll mit dem, was ist, und gerade jetzt wieder sehen, wohin das führt, dieser Pragmatismus und diese Realpolitik, nämlich ins Unheil, ins Massaker. Ich glaube, das wiederzugewinnen als Gesellschaft ist unabhängig davon, ob man sich als religiös im dezidierten Sinne versteht, wichtig.
Damit sind wir im Grunde genommen auch schon bei Ihrem jüngsten Buch, Herr Kamani. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, heißt es. Ein langer Titel, der sich aber sehr schnell erschließt, wenn man das Buch liest. Da kommen die Wünsche vor, die Dankbarkeit auch. Also wenn man dankbar ist, meinen Sie, ist man ja auch irgendjemandem dankbar. Dieses Buch ist angeblich ein Jugendbuch, weil Sie darin Ihre 12-jährige Tochter den Islam lehren wollen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es sehr, sehr viele Erwachsene lesen. Sie auch?
Ja, also die meisten Kinder haben ja Eltern und die lesen natürlich auch gerne mit. Also nein, das war mir schon klar, dass das Buch auch, es ist ja auch in beiden Programmen erschienen bei Hansa. Also es ist erschienen im Kinder- und Jugendbuchverlag. Und genauso ist es angekündigt worden, genauso groß eben auch im Sachbuchverlag. Also das ist ja mittendrin, dieses Buch. Und es ist nicht irgendwie einfacher gestrickt, weil es für Jugendliche ist, sondern es ist genauso kompliziert und genauso
die Quantenphysik.
Ja, und auch dunkel. Also ich spare die dunklen Sachen nicht aus, die dunklen Aspekte. Das Böse, Abrahams Geschichte, Hiob, also all das, was einem auch schwerfällt in der Religion. Und zwar nicht nur in der heutigen Zeit, am Fundamentalismus, am Missbrauch, sondern im Kern der Religion schwer zu verstehen ist.
Gut, aber man kommt als Leser oder als Leserin natürlich irgendwie so ein bisschen doch leichter rein, weil es angelegt ist als ein Dialog, ein Gespräch eben mit dieser 12-jährigen Tochter. Also sie beantworten immer ihre Fragen vormittags, während sie in der Schule ist. Und dann erfahren wir am nächsten Tag, was sie gestört hat. Meistens sagt sie dann sowas so wie Pappelapapp oder verstehe ich nicht oder so. Dann gibt es auch noch diese Monopoly-Challenge. Herr Kamani, jetzt mal ganz ehrlich, wer von Ihnen gewinnt?
Also ehrlich gesagt, wir spielen gar kein Monopoly, das ist seit Ewigkeiten und das Buch ist ja auch nicht ganz so autobiografisch. Also es ist genauso eine literarische Figur wie in all meinen anderen Büchern. Der Ich-Erzähler ist nicht identisch mit mir selbst. So wenig wie im ungläubigen Staunen oder nicht einmal in meinen Reportagen bin ich einfach nur ich. Das Buch hat halt ist entstanden aus dieser Erzählhaltung, dass da jemand anders einen Auftrag gibt.
Ja.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt für dieses Buch,
Ihr also
für
Vater die Haltung.
Der Erzähler selbst hat ja so seine Zweifel und ist unsicher und weiß nicht alles. Und dann verunsichert ihn seine Tochter noch umso mehr. Also das ist genau das, vielleicht auch stellvertretend oder beispielhaft für die Situation, in der wir heutzutage mit Religion umgehen. Diese Situation, dass man eigentlich in der Welt ist, die nicht mehr aufgehoben ist, wo man nicht mehr intuitiv weiß, was richtig oder falsch ist, die versucht das Buch und dadurch auch einzufangen.
Also man lernt eine Menge über den Islam. Man lernt, dass ihr Islam eine sinnliche, eine lebensbejahende Religion ist, eine Religion der Güte, dass das oberste Gebot im Islam die Barmherzigkeit ist. Sie schreiben aber auch zugleich, dass sie damit wahrscheinlich zu einer Minderheit in der Welt der Muslimen gehören. Also es ist auch Trauer von ihnen her zu spüren. Das klang ja schon so ein bisschen ähnlich in der Friedenspreisrede, nicht? Da haben sie ja gesagt, es gibt keine islamische Kultur mehr, jedenfalls keine mehr von Rang. Das ist ein anderer Akzent, aber diese Trauer zieht sich so durch, dass so der Islam, den sie lieben, offenbar zumindest zur Zeit auf dem Rückzug ist.
Ja, das ist ja auch eine biografische Erfahrung. Also ich bin Ende 67 geboren. Als Kind wurde mir das auch vermittelt, also Islam ist eine Hoffnung. Also das war damals sozusagen die Bewegung auch so, gewissermaßen in der islamischen Welt. Also der Islam herrschte noch nirgends und war etwas Widerständiges. Und ich habe selbst eine Verwandtschaft, in der ich als Kind intuitiv auch Glaube mit Güte in eins gesetzt habe, einfach durch die Beispiele meiner Tante, meiner Großeltern. Das war eine sehr milde, warme, weiche Welt. Da war nicht irgendwie schroff geschieden zwischen Glauben und Unglauben. Und diese auch sehr mystische Grundhaltung, das war sozusagen der Islam, mit dem ich als Kind aufgewachsen bin. Und dann bin ich weiß nicht, wie alt war ich, 11, und die Islamische Revolution ist im Iran passiert. Und war schon sehr bald ein Massaker, also mit Massenhinrichtungen dann begann ein Krieg, den der Iran zwar nicht begonnen hat, der wurde da begonnen vom Irak mit westlicher Unterstützung, aber es war dann ein Krieg, der auch von iranischer Seite äußerst blutig, opferreich geführt worden ist, mit Kindersoldaten und mit all dem Abstoßenden. Und wenn ich jetzt überlege, ich glaube, meine ersten Reportagen für die FAZ habe ich wahrscheinlich so als Studenten noch so Mitte der 90er geschrieben. Und seitdem bereise ich diese nahöstliche Welt, und zwar nicht nur als Tourist, sondern als Berichterstatter. Und es sind überall eigentlich nur Katastrophen passiert. Weite Teile der Welt, die ich geliebt habe, Damaskus, Bagdad, also das sind alles Städte, die sind Sanaa, denken Sie an Sanaa, eine so unglaublich schöne Stadt, die ich gesehen habe. Und die ist jetzt, wenn nicht zerstört, jedenfalls nicht mehr, man kommt nicht mehr hin. Und nicht nur die Welt zerfällt, die Menschen, schauen Sie, wie viele Menschen fliehen aus dieser Welt. Wie viele Menschen werden verfolgt? Wie viele Kriege, wie viele Staaten gehen zugrunde oder existieren nur noch auf dem Papier? Also das sind ja auch biografische Dinge, Erlebnisse, die im Kopf, die nicht nur mit dem Kopf, sondern die ich mit dem Herzen gesehen habe. Und entsprechend hat mich auch wirklich eine tiefe Trauer erfasst. Und diese Trauer haben Sie in der Friedenspreisrede gespürt, und diese Trauer formuliere ich oder zieht sich auch durch dieses Buch.
Navid Kamani, heute im Deutschlandfunk Kultur. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. So heißt das jüngste Buch von Navid Kamani, in dem ein, wie wir gelernt haben, fiktiver Ich-Erzähler seiner 12-jährigen Tochter etwas über den Islam erzählt. ja, versucht, den Glauben zu lehren. Glauben kann man ja eigentlich nicht lehren. Also deswegen viel darüber spricht. Das Buch endet mit einem Wort so voll auf der Grenze zwischen Nein, zwischen Resignation und Hoffnung, nämlich mit vielleicht. Vielleicht wird die Tochter die Botschaft doch mitnehmen. Wie Sie vorhin gesagt haben, also es ist leicht zu lesen in dem Sinne, aber es ist nicht immer leicht zu verstehen, obwohl die Sätze ganz einfach sind. Zum Beispiel der Satz, im Islam ist Gott so real wie ein Apfel.
Ja, das kann ich. Es ist genauso, wie Sie sagen. Es ist ein einfacher sprachlicher Satz. Wenn man ihn jetzt dem nachgeht, dann kann man natürlich lange drüber sprechen. Ich würde das Buch nicht unbedingt lesen wollen, wenn es einfach nur so eine Lehre von einem Papa zu einer Tochter wäre. Es gibt ja so Bücher. Und das waren eigentlich die Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich eigentlich kein Buch fand, das ich meinen Kindern hätte vorlesen oder in diesem Sinne.
Ach, Sie denken an einen bekannten französischen Autor?
Ja, unter
das
anderem.
Das ging mir auch so, als ich von dem Buch gehört habe.
Ja, eben. Und jetzt haben Sie es auch so vorgestellt, sei das quasi das Gleiche. Und das ist, glaube ich, eigentlich ein Antibuch. Ein Antibuch gegen das. Und es ist ich hoffe jedenfalls, und das bekomme ich ja mit, nicht nur ein Buch über den Islam, sondern eigentlich über das, was grundsätzlich Religion ist, weil ich glaube, dass...
Das habe ich aber vorhin auch, hoffe ich,
gesagt.
Nee, ich
will das gar nicht jetzt, okay, ich will nur sagen, das ist, es fällt mir da ein bisschen schwer, dran anzuknüpfen. Da kam jetzt dieser Doppelpunkt und Gott ist so konkret wie ein Apfel, das müsste ich jetzt irgendwie jetzt aufschlüsseln, ja, aber keine Ahnung, wie es weitergeht. Das ist ja, also da gibt es dann keine, das ist ja das, dass ich ein Buch geschrieben habe, das genau diese Fragen aufwirft und weniger die Antworten. Und allenfalls, wenn es mal eine Antwort irgendwie gibt, dann geht es gleich weiter, weil die Antwort natürlich nicht befriedigend ist. Und wenn Sie schon sagen, das Buch sei nicht autobiografisch oder fiktiv, in gewisser Weise sind ja alle Bücher autobiografisch, aber dann gehört die Tochter auch zu mir. Dann bin ich nicht nur der Vater, sondern auch die bis zum Ende skeptische Tochter. Und in mir ist beides, also nicht nur der etwas hilflos oder jedenfalls immer wieder auch mit der Poesie, mit Geschichten, mit Dingen, die nicht eben so in Aussage setzen, sagen irgendwelchen schlüssigen Antworten, sondern der versucht mit seinem Hintergrund als Schriftsteller versucht, die Dinge zu erklären, die nicht zu erklären sind. Und die Tochter, die das sich zwar einerseits gefallen lässt und die Geschichten auch spannend findet, aber am Ende eigentlich ihn dann doch wieder auf den Boden zurückholt und sagt, schön und gut, das klingt ja alles sehr, sehr schön und überzeugend, aber woher weiß ich, dass es stimmt?
Das Interessante ist, ich weiß, bei all Ihren Romanen gibt es immer so Spuren zur realen Person Navid Kermani. Da habe ich aber niemals angenommen, dass Sie das wirklich sind. In diesem Buch habe ich das tatsächlich gedacht. Da habe ich wirklich gedacht, der Autor und der Ich-Erzähler in dem Buch sind identisch, weil es einfach auch sehr viele Anknüpfungen gibt. Zum Beispiel auch wieder in einer Passage, wo Sie sich bemühen, den Glauben, den Islam zu erklären, ist ja vielleicht noch leichter als den Glauben. Und dann an einer Stelle aber schreiben, manchmal denke ich auch, das ist alles Quatsch angesichts des ganzen Unrechts in der Welt. Wie soll man da noch an Gott glauben? Also der berühmte Gotteszweifel, der ja immer schon zum Glauben der Zweifel dazugehört hat.
Ja, aber der ist ja auch im Glauben selbst drin. Also deshalb kehren wir ja zurück, oder ich jedenfalls, immer wieder zu den Heiligen Schriften, weil all die Zweifel und die Anklagen und das Nichtwissen, die Ratlosigkeit sind ja in den Büchern selbst. Also die sind ja viel weniger glatt, als wenn ich, also ich kann jetzt mal sagen, wir sind ja in Deutschlandfunk, also vor welcher Sendung ich immer weg, wo ich immer abschalte, ist konsequent jeden Morgen bei der Morgenandacht, weil es mir eine Welt vermittelt, die viel glatter ist, als ich sie in der Bibel oder im Koran oder irgendwo anders erlebe. Das ist diese etwas harmlosenden, und dann gibt es ein bisschen Unheil, und aber das ist auch wieder okay. Oder das ist genau das, wovon ich wegrenne, weil ich es als Lüge wahrnehme. Weil ich es wirklich als etwas wahrnehme, was meiner Realität, meiner Erfahrung als Reporter, als jemand, der reist, in dieser Welt nicht entspricht. Diese Welt ist ungerecht. Und da gibt es auch keine Erklärung für. Das ist ein Unrecht, was jeden Tag auf dieser Welt geschieht. Und eigentlich ist der Glaube dafür da, die Verantwortung zu suchen. Die Welt ist ungerecht eingerichtet. Aber das braucht ja eine Erklärung. Warum? Und schon bin ich bei der Bibel, schon bin ich bei Abraham, schon bin ich bei Kain und bei Abel und beim Sündenfall, meinetwegen biblisch, den es im Koran nicht so nicht gibt. Und finde all die Fragen dort auf eine Weise radikaler, glaubwürdiger, härter formuliert, als es etwa in der Morgenandacht und vielen anderen öffentlichen Foren für Religion geschieht. Und deshalb kehre ich immer wieder zurück zu diesen Büchern, zu diesen Schriften, weil sie von großer poetischer Kraft sind, wie sie heute auch nicht mehr gewürdigt wird. Nicht in den, im Islam schon gar nicht mehr, wo melodische Koranrezitation, der Gesang oft verboten ist, aber auch in der Bibel. Die Lutherbibel, eins der, ich glaube, ich würde wirklich sagen, das schönste deutsche Buch in deutscher Sprache ist die Lutherbibel. Jetzt gucken Sie, welche Bibel heutzutage in der Kirche meistens verwendet wird. Und da verliert der Glaube seine Form. Und wenn der Glaube seine Form verliert, dann verliert er seine Fassung. Dann verliert er eigentlich das, was ihn wesentlich konstituiert. Und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Aber eigentlich, was ich damit sagen will, ist, dass ich gerade, weil die Welt so ist, wie sie ist, ich glauben muss. Also weil ich nach einer Ursache suche, weil mich das nicht loslässt. Wieso?
Ist nicht schlimm, dass Sie sich in Rage geredet haben, aber ich muss Sie leider korrigieren. Wir sitzen zwar im Gebäude des Deutschlandfunk, aber das ist eine Sendung für Deutschlandfunk Kultur. Oh Gott, oh Gott.
Ja gut, das sehen Sie, es gibt ja jetzt ein Branding, dass alle drei zusammengehören und dann ist das, aber das stimmt natürlich.
Es gibt ja auch einen anderen schönen Satz in Ihrem Buch, Vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel an. Das passt dann vielleicht doch besser zu Ihrer Haltung.
Ja,
die Sie
absolut,
gerade genannt haben.
Weil das ist, finde ich, einer der wunderbarsten Sätze überhaupt. Also das so, was jedes Kind versteht das. Jedes, also da gibt es so viele Glaubensdogmen und das ist so schwer zu verstehen und mit der Dreifaltigkeit und mit diesem und jenem. Aber eigentlich ist da alles drin. Vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel an. Also dieses Hadith des Propheten, das ist eigentlich eine religiöse Haltung. Also du hast nicht alles in der Hand. Im Grunde ist eine religiöse Haltung, sind diese ganz banalen Dinge. Und das ist das ein anderer Satz aus dem Buch, der mir auch jetzt in den Sinn kommt, dass das ganze Problem mit der Religion ist, dass wir denken, sie sei so kompliziert. Aber ich habe eigentlich für mich so entdeckt, es ist gar nicht kompliziert. Das wird uns immer nur so gesagt. Das sind ganz banale, wesentlich essentielle Dinge, die auf verschiedene Weise, auf wunderbar vielfältige Weise in den Religionen unterschiedlich gelehrt wird, aber im Kern, und das merke ich jetzt zum Beispiel daran, dass tiefgläubige Menschen, egal wo auf der Welt, ein etwas sehr Ähnliches ausstrahlen, nämlich dieses Gottvertrauen. Da können sie nach Indien fahren oder nach Südamerika oder nach Bayern oder in Köln oder wo auch immer. Es gibt etwas, was eine religiöse Haltung verbindet. Und das ist, glaube ich, mit so einem Wort wie Gottvertrauen schon ganz gut gesagt.
Sagt der Schriftsteller Navid Kermani. Und in der nächsten Runde sprechen wir ein bisschen über seine Kindheit und Jugend und wie er zum Islam gefunden hat. Was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Das ist ein mehr oder weniger großer Scherz, nicht von mir, sondern angeblich von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Siegen selbst erfunden. Siegen liegt im südlichen Westfalen, hat gut 100.000 Einwohner und ist die Geburtsstadt nicht nur von Peter Paul Rubens, sondern auch von Navid Kermani. Er wurde dort 1967 geboren, als Kind iranischer Eltern. Warum haben Ihre Eltern den Iran verlassen, Herr Kermani? Es war ja weit vor der iranischen Revolution.
Ja, aber es war nach dem Putsch gegen die demokratische Regierung Mossadegh. Also mein Vater und Großvater und eigentlich so diese Studenten, die waren alle Feuer und Flamme für die Demokratie, für die Unabhängigkeit des Landes. Und dann wurde 1953 durch den CIA Mossadegh gestürzt, weil Mossadegh das Öl verstaatlichen wollte, das den Briten gehörte. Daraufhin haben die Amerikaner geputscht und haben den Schah, den jungen Schah, zurück an die Macht gebracht und es brach eine große Depression im Lande aus. Es war einfach eine Zeit, wo man eigentlich weg wollte. Und das war die erste große Auswandererwelle. Also all die jetzt mittlerweile pensionierten Ärzte, wie die vielen und so weiter, die kamen alle ungefähr zu dieser Zeit. Darunter eben mein Vater zum Studieren nach Deutschland. Das ging in Deutschland eben damals sehr, sehr gut. Deutschland suchte Fachleute, Studenten, Ärzte, all das. Und sie wurden damals, kann man so sagen, mit offenen Armen begrüßt hier, mit vielen Möglichkeiten. Und so sind wir halt in Deutschland gelandet.
Gehörten Sie in Siegen dazu? Also in der Schule, auf dem Fußballplatz? Oder waren Sie der Ausländer?
Naja, ich glaube schon, dass ich dazu gehörte, soweit man das dazu sagen kann. Also,
na, man kann ziemlich sicher sagen, wenn man nicht dazu gehört, auf jeden Fall.
Ja, also dieses Gefühl, dass ich nicht dazu gehören. Ich war eigentlich immer so ein ziemlich selbstbewusster Junge, also immer mittendrin und eigentlich immer so, also ziemlich vorlaut auch. Also ich war, war da eher in der Gefahr, dass ich eben bei der Rangelei dabei war, als dass ich jetzt ausgesperrt war. Also ich war anders, ich war irgendwie der Perser oder der so, das war, aber es war nicht Negatives, sondern eher bei uns herrschten andere Sitten, es herrschten andere Gerüche. Bei uns war es irgendwie anders als bei den anderen, aber die Kinder kamen immer gern zu uns.
Sie haben drei ältere Brüder, da muss ordentlich Leben bei Ihnen in der Bude gewesen sein, oder? Vier Söhne?
Ja, ich war vor allem der Jüngste, das hatte viele Vorteile, also die ganzen Partys und all das, also die Freiheiten, die meine Brüder erkämpft haben.
Die hatten die schon
also
durchgekämpft.
Ich sage ja auch, meine Eltern waren so liberal und so weiter, das lag natürlich auch daran, dass es drei Vorgänger gab, die ihre Freiheiten schon erkämpft hatten.
Aber Sie haben Ihre Eltern nie geduzt. War das so üblich damals?
Ja, das ist die Generation, also meiner Generation siezte man, so wie früher auch in Deutschland, siezte man die Eltern, ja. Heute auch im Iran ist es anders. Also heute würde man das auch im Iran nicht mehr tun. Aber in meiner Generation war das eben noch so.
Ihr Vater war Arzt. Ihre drei Brüder sind auch Ärzte geworden. Gab es denn den Wunsch, dass sie auch Medizin studieren?
Den Wunsch gab es insbesondere bei allen anderen, also nicht bei mir. Für mich war eigentlich klar, dass egal was ich werde auf keinen Fall Arzt. Also das, was ich eben so beschrieben habe, so auf dem Schulhof, also da war ich war eigentlich immer schon ein bisschen so
Anti.
So Anti, ja, das kann man schon sagen. Und ja.
In dem Buch Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, schreibt der Ich-Erzähler, dass er mit diesem Buch ein Versprechen einlöst, das er seinem Vater gegeben hat. Die Tochter den Islam zu lehren, den Islam des Vaters, diesen Islam der Güte und Barmherzigkeit. Jetzt frage ich Sie mal ganz platt direkt, ist das eine autobiografische Verbindung? Hat Ihr Vater Sie den Islam gelehrt?
Nicht nur mein Vater, auch mein Vater, aber in diesem Vater sind viele, viele Figuren. Da ist auch mein Großvater, da ist meine Tante, meine Mutter, da sind viele Figuren, die sozusagen eingegangen sind. Und auch mein Vater, klar. Und zwar nicht nur durch das, was er gesagt hat. In meinem Buch Morgen ist da ist meine Grabrede auf meinen Vater, wo ich ihn ja beschreibe, seinen Glauben beschreibe. Und das war viel weniger waren das Worte. Das war eine Haltung. Das war, dass er auf dem Sterbebett, das Letzte, was ich von ihm sah, in großem Elend natürlich, wie das so ist, waren die ausgebreiteten Hände zum Dank. Das bleibt ein Leben lang. Das lehrt einen viel mehr als alles, was man in Buchstaben sagen kann. Einfach diese Haltung, zu sterben mit den ausgebreiteten Händen zum Dank. Und da braucht es auch keinen förmlichen Auftrag. Das möchten sie irgendwie weitergeben, auch an die Kinder, die nicht dabei waren.
Wie hat sich denn der Glaube bei Ihnen zu Hause sozusagen in der Praxis gezeigt? Gab es gemeinsame Gebete?
Nee, ich habe meine Eltern natürlich immer beten sehen, auch das Ritualgebet. Also wir Kinder mussten da nicht mitmachen. Meine Eltern sind, oder meine Mutter ist es immer noch, mein Vater war es, fromm. Sie waren auch, also haben das alle sehr streng eingehalten, also dass das war. Aber bei uns, die haben nie Druck ausgeübt. Also um es mal einem ganz normalen Beispiel auszudrücken, meine Eltern haben strikt keinen Alkohol getrunken, es gab das bei uns nicht, aber wenn Partys war, dann waren halt Party. Die waren nicht so sehr anders als bei den deutschen Freunden und irgendwie ging das halt bei uns. Also es gibt eine Anekdote, die erzähle ich in deinem Namen, die ist auch real so passiert. Ich kann mich erinnern, ich war vielleicht 5 oder 6 oder 7, keine Ahnung, und wir brachten meine Mutter zum Flughafen nach Frankfurt, weil sie, vielleicht so im Nachhinein, vielleicht sogar, weil mein Großvater gestorben war, ich weiß gar nicht mehr genau, ich war jedenfalls jung. Und auf der Rückfahrt, wir hatten nichts gegessen und mein Vater, ich weiß, der war so ein bisschen traurig, es muss irgendetwas gewesen sein. Und dann fragte er mich, was ganz ungewohnt war, hast du Hunger? Also normalerweise, wir Kinder, wir aßen immer mit. Es gab eigentlich nicht so diesen Moment, hast du, also für dich machen wir was. Und dann fragte er, hast du Hunger? Und dann sagte ich irgendwie, ich traute mich zu sagen, ja. Und dann fuhr er an dieser Autobahnraststätte ab und bestellte mir, weil er wusste, dass ich das mag, eine Currywurst. Er selbst aß aber nichts mit. Also er selbst saß da als frommer muslimischer Vater, aber weil er wusste, dass ich das mag, bestellte er mir eine Currywurst. Und das sind so die Dinge, die wirklich tief so im Nachhinein natürlich sitzen. Mit so einer Religiosität bin ich aufgewachsen.
Mit Güte und Barmherzigkeit.
Ja.
Stars.
Das war Helpless von Crosby, Stills, Nash und Young. Und ich habe ja jetzt gelernt, Navid Kermani, Schriftsteller heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, dass der Ich-Erzähler nicht der real lebende Mensch ihrer Romane, der Ich-Erzähler nicht der real lebende Mensch Navid Kermani ist. Aber ich glaube, Neil Young, würden Sie jetzt auch, Sie als reale Person sagen, den lieben Sie, ne?
Ja.
Und den haben Sie tatsächlich auch Ihrer erstgeborenen Tochter vorgespielt, als sie 3 Monatskollegen hatte?
Ja, ja. Wenn ich sage, der ist nicht identisch mit dem Ich-Erzähler, dann heißt es ja nicht, dass er nichts mit dem zu tun hat. Also all das, was Sie in den Romanen oder in den Büchern finden, in unterschiedlichem Grad, sind das Stilisierungen oder Verfremdungen von mir selbst, von dem, was mit dem Leben so um mich herum passiert. Eigentlich bestehen Bücher darin, dass man durch die Form versucht und damit durch die Stilisierung, durch die Verdichtung etwas erzählbar zu machen, was im Leben einfach über einen hereinbricht. Und das ist mit dem Neil Young auch so. Das ist sozusagen in eine Form gebracht, verdichte ich alles, was mich Neil Young gelehrt hat, in dieser Konstellation. Und da wird es nicht zu der Musik, die der Vater hört, sondern die das Baby hört. Und ja, das kann ich schon öffentlich jetzt auch sagen. Also Neil Young ist erwiesenermaßen in jedenfalls in einem von ich weiß nicht wie viele Fällen, absolut geeignet, zu 100% Babykoliken zu beruhigen.
Und darum geht es in dem ersten Roman von Navid Kermani, erschienen im Jahr 2002, trägt den etwas rätselhaften Titel, das Buch der von Neil Young Getöteten. Ich würde mal sagen, es ist auch so ein typisches Kermani-Buch, weil eigentlich geht es um ganz profane Sachen. Es geht um Neil Young, diese Musik, um die 3-Monats-Koliken dieses armen Babys. Aber auch schon in diesem Roman taucht Gott im ersten Satz auf. Und auch später spielen wieder die Mystiker eine Rolle. Sie verbinden immer das Profane mit dem Göttlichen oder zumindest mit dem Mystischen.
Ja, eigentlich ist die Verbindung ja das Mystische. Dass man eben, also genau, dass man in all dieser Profanität, in dem neuen Buch da, den Spucknapf, den Hundehüppel und all das, und die Kneipe und den Genuss und den Sex und all das, also wo sonst soll das denn stattfinden, als wenn nicht auf dieser Welt, auf dieser Erde und nicht in bestimmten Schutzräumen, sondern wirklich überall. So ein bisschen gehe ich halt auch wirklich durch den Tag. Also ich lebe hier, ich bin ja dann auch wirklich sehr auf Erden, weil ich ja auch diese Erde beschreibe und zwar dort, wo sie auch unheilvoll ist, also Kriege, Reportagen, all das. Also ich sehe ja diese Welt oder versuche sie zu sehen. Und zugleich gehe ich jeden Tag und sitze heute Morgen da, weil es geregnet hat, im Bus. Zugleich bin ich irgendwo in einer anderen Zeit. Und diese Gleichzeitigkeit, dass ich das jetzt in die Gesichter sehe und den Bus und den Regen und gucke, dass ich an der richtigen Haltestelle aussteige und zugleich die Vergänglichkeit von all dem in jedem Augenblick spüre oder wahrnehme oder dass das eben zugleich eine hierarchische Linie ist, auf der wir leben und zugleich eine horizontale oder umgekehrt.
Wo Sie gerade Sex gesagt haben, Sie kommen relativ häufig auch im Zusammenhang mit dem Glauben und der Religion auf die Liebe und eben auch auf die körperliche Liebe zu sprechen. Und das ist für eine gelernte Protestantin wie mich, sagen wir mal, ungewöhnlich. Ist das etwas Islamisches, um es mal jetzt so doof zu fragen?
Nee, das ist schon mal was, gibt es sehr stark natürlich in der indischen Religion und es ist auch sehr stark im Katholizismus. Denken Sie an Mechthild, an Teresa von Avila, denken Sie an die Passionsrituale, die auch sehr körperlich sind, also an die urkatholischen, der Geißelung und all das, die durchaus auch ihre sexuelle Komponente haben. Aber denken Sie an die Bibel, an das Hohe Lied, also einen erotischeren Text als das Hohe Lied, kann man sich ja kaum vorstellen.
Das stimmt, aber der ist auch ziemlich singulär.
Ich weiß nicht, ob der so singulär ist. Also im Katholizismus ist er auf keinen Fall singulär, im Judentum auch bestimmt gar nicht. Und diese Verbindung, dass im Schöpfungsakt eine mystische Vereinigung zu erleben ist, dass das der Schauplatz oder so etwas ist, das ist ein Wissen, das in allen Weltreligionen stattfindet, in Siegen zugegeben. Ich bin ja auch in dieser sehr protestantischen Welt aufgewachsen, kalvinistisch, freikirchlich, wurden diese erotischen Momente, ich glaube, da wird mir jetzt jeder Siegen und jede Siegnerin zustimmen, in dieser Zeit doch etwas sehr an den Rand gedrückt.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass in Ihrem Roman Große Liebe, in dem sich ein 15-Jähriger verliebt in ein 4 Jahre älteres Mädchen oder in eine 4 Jahre ältere junge Frau und spielt auch in einer Provinzstadt, könnte Siegen sein, muss nicht sein, auch da die Mystiker ausgiebig zitiert werden, um eben dieses sinnliche Element reinzubringen. Es gibt so eine Art Fortsetzungsroman, wenn man will, der spielt 30 Jahre später, wo sich die beiden Protagonisten wieder treffen, eben als Erwachsene. Da werden dann keine Mystiker mehr zitiert, weil da eben eine Ehe seziert wird, eine seit über 20 Jahren dauernde Ehe, die passen dann nicht mehr, sondern das sind dann die großen französischen Romanciers, die da eine Rolle spielen. Aber beide Romane, Herr Kamani, haben für mich so eine Lehre bereit gehalten, die ja zugleich traurig und auch tröstend ist. Der Mensch ist ein ganzer Kosmos mit dem, was er erlebt. Diese Liebesgefühle, die dieser 15-Jährige hat, dieses Hoffen und Bangen und enttäuscht und beglückt sein. Und dann aber auch lernt, das haben schon Millionen Leute vor dir, Milliarden Menschen vor dir und nach dir werden es genauso empfinden. Also der Mensch ist ein ganzer Kosmos und zugleich ist im Kosmos der Mensch ein Nichts.
Ja, wenn man das dann so... Die eine Lehre daraus zieht, das sind ja, also Bücher bestehen ja nicht aus diesen Lehren. Also vielleicht, wenn man dann das am Ende irgendwie den Eindruck hat, das und das nimmt man mit, dann ist das ja, aber ich könnte das jetzt nicht so zusammenfassen. Also für mich ist es auch viel konkreter. Ich muss da nicht in den Sternenhimmel gucken oder so, um meine eigene Nichtigkeit wahrzunehmen. Das tue ich dann schon, wenn ich in den Sternenhimmel gucke, wie jeder wahrscheinlich es so empfindet. Aber es ist doch ganz konkret. Jeder von uns ist das einzige Ich. Es gibt einen einzigen Menschen, für den das Wort Ich zutrifft, nämlich man selbst. Wir können nicht anders, als uns als den Mittelpunkt der Welt zu sehen. Damit wachsen wir auf. Und wir müssen als Babys hoffentlich so viel Aufmerksamkeit und Liebe der Eltern erfahren haben, dass wir das Gefühl haben, wir sind wichtig. Denn das erzeugt, wenn Sie so wollen, die Möglichkeit, auch andere zu lieben. Überhaupt in dieser Welt halbwegs gut durchzukommen. Also dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein. Und das Baby muss lernen, dass es das Wichtigste, der Mittelpunkt der Welt ist. Und zugleich natürlich die Erkenntnis, die wir irgendwie zwar früh verstandesmäßig haben, aber in der Pubertät ein bisschen vergessen und dann nach und nach kommt es dann wieder, dass all die anderen Menschen um uns herum und vor Zeiten und nach uns ebenfalls Mittelpunkt der Welt sind. Also genau das Gleiche. Und in diesem, wenn Sie so wollen, Netz, einerseits, dass man selbst das Zentrum der Welt ist, und zugleich an einem vollkommen beliebigen Ort, zu einer vollkommen beliebigen Zeit durch diesen Kosmos da so geistert. Und dass es natürlich vollkommen bedeutungslos ist, was wir in diesem Augenblick tun, worüber wir reden, dass der Deutschlandfunk vergeht und so weiter und so fort. In diesem Spannungsfeld leben wir irgendwie und das tut jeder Mensch automatisch, intuitiv. Und es wird dann krank, wenn man das eigene Ich zu ernst nimmt oder eben einfach vollkommen vergisst.
Nur Deutschland von Kultur bleibt bestehen, muss ich kurz einführen. Aber ich wollte nur sagen, es wird schon noch auch ein bisschen deprimierender in diesem Buch. Also gerade wo es um diese eine der kriselnden Ehen geht, wo dann der Betreffende diese Ehekrise in allen möglichen Eheratgebern Wort für Wort beschrieben findet.
Ja, wir sind vollkommen. Ja, das ist ja das, was eben dann auch eine sehr, sehr ernüchternde Erkenntnis ist, dass das, was wir für unglaublich einmalig halten und einzigartig und nicht nur unsere Gefühle, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit der Frau, mit dem Bruder, mit den Eltern umhergehen, dass wir da ziemlich stark determiniert sind, dass wir uns ziemlich stark, also wenn wir das einmal erleben, wir andere drauf schauen, dann ist das viel weniger individuell, jeder von uns, als wir das selbst jeden Tag meinen. Und das heißt, dass unsere Probleme nicht nur nichtig sind, das sind sie sowieso, sondern auch noch austauschbar oder jedenfalls vorherbestimmt. Und das einfach hinzunehmen und da weiterzugehen, das wäre ja vielleicht die Lebenskunst.
Genau. Und sich das nicht so zu Herzen zu nehmen, wie der andere die Geschirrspülmaschine einräumt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Zweite Stunde im Gespräch mit Navid Kermani, Autor von Romanen, von Kinder- und Jugendbuch, Büchern über den Islam, wie übers Christentum, Reporter, Redner. Man fragt sich ja fast, Herr Kermani, was Sie nicht machen. Ich glaube, Musik machen Sie nicht. Ich habe mal irgendwo gelesen, Sie gucken so, machen Sie doch Musik?
Ich fühle noch ganz viele andere Dinge ein, die ich auch nicht mache. Das ging mal mir die Liste los.
Also auf jeden Fall, Ihre Publikationsliste ist beeindruckend. Ich habe mal irgendwo gelesen, Sie würden regelmäßig meditieren, falls das stimmen sollte. hilft das, diese viele Arbeit zu bewältigen?
Ich bin da gar nicht, klar, gelegentlich guck ich aufs Meer und denke nichts und das ist wunderbar und es ist eigentlich immer schöner. Also Meditation, soweit ich sie kenne, es bedeutet ja einfach ein paar Sekunden oder mal ein bisschen länger, nichts zu denken, zu sitzen und ja, das tue ich und das kann ich jedem Menschen sehr empfehlen, das auch zu tun, aber er muss da nicht unbedingt ins Yoga-Studio gehen, da lernt man so ein paar Techniken, wie man das macht, aber eigentlich ist es auch wieder etwas sehr, sehr Einfaches. Wenn wir reden und tun und all das ist ja kompliziert, aber wenn wir sitzen und atmen, die Gedanken mal für einen Augenblick pausieren lassen, ja, das ist ein bisschen Durchzug und sehr schön angenehm, wie eine kühle Brise. Was mir viel wichtiger oder nicht wichtiger, aber das, was ich wirklich beherrsche, das hat damit zu tun, das ist wirklich eine große Qualität, jeden Tag. Ich habe irgendwie über die Jahre gelernt, den Minutenschlaf. Das ist so etwas Heilsames. Am Tag, das ist dann eine Art Meditation, man versucht die Gedanken und irgendwann ist man kurz weg und kommt wieder zurück. Das ist für mich die erholsamste Minute des Tages.
Sagt Navid Kermani, Deutschlandfunk Kultur. Navid Kermani hat schon sehr früh angefangen, journalistisch zu arbeiten, mit 15 nämlich, für die Westfälische Rundschau. Wir haben uns bemüht, einen Artikel von Ihnen zu bekommen, aber das Archiv hat leider gar nicht reagiert. Mit 15, Herr Kermani, was hat Sie denn damals angetrieben?
Also erstens mal wollte ich einen Job. Also es ging ja auch ums Zahlenhonorar. Das war damals im Verhältnis deutlich höher als heutzutage die Zahlenhonorare sind. Also, und ich habe halt früh angefangen zu schreiben und dann das hat mich interessiert. Und ja, und die haben mich dann irgendwie auch machen lassen. Also das ging ziemlich schnell und das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Ich habe auch wirklich tolle Kollegen oder auch, also die Redaktion war sehr familiär. Die haben mich so ein bisschen noch adoptiert und mich angeleitet. Ich hatte einen ganz tollen Chef, Wolfgang Thomas. Und das war für mich wirklich eine große Schule, auch des Schreibens. Ich habe dieses Handwerk, das journalistische Handwerk, wirklich sehr, sehr früh gelernt. Und das hat mir sehr, sehr geholfen im Nachhinein.
Später sind Sie dann bekannt geworden als Autor großer Reportagen aus den Krisengebieten dieser Welt. Also man kann sagen, Sie gehen dahin, wo es weh tut, wo es Krieg gibt, Flucht, Vertreibung, Not, Elend. Einer Ihrer Reportagebände heißt ja auch nicht umsonst Ausnahmezustand. Warum sind es gerade diese Gebiete, die Sie interessieren?
Es hat sich einerseits teilweise einfach so ergeben, weil ich habe ja auch Orientalistik studiert. Dadurch war klar, dass ich natürlich in diesem nahöstlichen Raum mich erstmal ganz gut auskenne, die Sprachen spreche. Dann hat sich das immer weiter, ist das erweitert, aber es war einfach so, dass ich das auch als Aufgabe gesehen habe. Dass ich das Talent, was ich vielleicht habe, dass ich ein paar Dinge aufschreiben kann, beobachten kann, eben wie am Anfang des Gesprächs, Fragen stellen kann, Menschen mir vielleicht auch vertrauen in bestimmten Situationen, dass ich über die Dinge berichten muss. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir eine Medienentwicklung haben, wo durchs Internet, durch die Talkshows, dass wir immer mehr Meinungen haben. Und selbst die Zeitungen haben immer mehr Kolumnen. Wir haben eine unglaubliche Inflation von Meinungen. Das war auch vielleicht ein bisschen mein Drang dadurch als Reaktion, dass ich eigentlich dachte, das Berichten ist viel wichtiger. Dann zugleich ein zunehmender Provinzialismus, vielleicht auch in Deutschland oder in anderen Ländern auch, der einhergeht mit der Globalisierung, dass man immer stärker das Eigene hervorkehrt. Und auch das hat mich eigentlich immer dazu gebracht, zu reisen, in die Welt zu fahren. Dann schien es mir eben doch wichtiger, von den Verhältnissen in Afghanistan zu berichten, als von der Toskana.
Ja, Sie werfen den Deutschen ja seit Jahren Desinteresse an der Welt vor. Und Ihre Reportagen wirken auf mich häufig so, als wenn Sie sagen wollen würden, schaut her, guckt mal, was hier passiert, auch mit eurem Geld, auch dank eurer Politik. Seht euch das an. Sehen Sie sich so ein bisschen auch als Aufklärer, würden Sie jetzt sagen, ist zu groß. Sie sind eben Reporter.
Ja, also ich glaube, die Kommentare werden Sie ja nicht finden, oder ganz selten mal. Ich beschreibe Zustände, ich sage auch, wie sie entstehen. Ich bin ja weit davon entfernt, immer sozusagen dem Westen die Schuld zu schieben. Das geht es ja auch gar nicht darum, sondern ich beschreibe Zustände und deren Ursachen. Und dann kann sich ja jeder selbst ein Urteil bilden. Und vor allem wahrzunehmen, dass die Bilder, die man im Kopf hat, viel zu einfach sind. Also wenn ich am Ende, wie bei dem Buch über Religion, viel mehr Fragen aufgeworfen habe, als am Anfang eigentlich da waren, dann wäre das Ziel erreicht. Also dass man vielleicht den Antworten oder den, wenn man nächstes Mal eine Nachricht sieht und dann irgendwen ein Sprechen hört, das sei so und so, dass man dem misstraut, dass man weiß, dahinter sind tausend andere Geschichten, es ist viel komplexer. Und auch da wieder ein Gefühl zu geben für eine Situation, nicht nur das zu erklären im Sinne einer Analyse, sondern der Eindruck stellt sich vielleicht viel mehr durch eine Geschichte oder durch eine einzelne Beobachtung bei. Hm,
klar, aber manchmal braucht man natürlich Informationen. Also wer kennt sich in Deutschland schon aus in Kaschmir? Also da liefern Sie dann eben auch historische Fakten, damit man das einordnen kann, was Sie da sehen. Sie waren 2016 für den Spiegel in der Ukraine. Ich muss mal kurz erläutern, dass ich ein bisschen zögere, diesen Krieg anzusprechen, weil wir dieses Gespräch aufzeichnen 10 Tage, bevor es gesendet wird und wir nicht wissen, wie die Situation dann sein wird. Eins ist ziemlich sicher, sie wird nicht gut sein. Also 2016 waren Sie in der Ukraine, Sie werden wieder hinfahren, haben Sie mir gerade erzählt. Wenn man diese Reportage heute liest, ist es wirklich bitter. Einer ihrer ukrainischen Gesprächspartner wirft da Europa Untätigkeit gegenüber der russischen Aggression vor, erinnert an Georgien, erinnert an Donetsk, an Aleppo, sagt, und Europa denkt, die Ukraine sei eine Pufferzone, das sei aber falsch. Ukraine ist die Grenze und die Grenze wird irgendwann überrannt werden. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in diesen Wochen öfter an diese Reise haben zurückdenken müssen, oder?
Ja klar, also eigentlich jeden Tag. Ich kenne ja Mariupol, da war ich ja. Ich kenne Menschen, die da sind. Die sind zum Glück sind die Menschen, die ich getroffen habe, sind irgendwie rausgekommen. Also ich habe ukrainische Freunde auch hier in Köln und es ist wirklich seltsam. Jeden Ort, den man als Reporter bereist, irgendwie, ich will nicht sagen, man verliebt sich, aber man entwickelt eine Nähe dazu, weil man ja eintaucht, weil man versucht, die Sicht der Menschen kennenzulernen. Und das wird passt paradox, wenn man beide Seiten der Front besucht, was ich oft versucht habe. Also im Augenblick, was ich sehr bedauere, ist, dass man als Reporter eben nicht so gut nach Russland kommt. Das wäre eigentlich mein Impuls. Aber die Möglichkeiten sind stark eingeschränkt, da zu berichten. Also das, was Sie beschreiben, das sind ja Zitate. Ich war 2016, als ich das geschrieben habe, ich habe das ja nicht bewertet, habe nicht gesagt, das wird so sein oder der hat recht. Und es ist nicht so, dass ich damals der Kluge war, der vorausgesehen hat, also dass in diesem Falle Mustafa Naim, der das gesagt hat, ja, du hast recht und wir müssen, nein, ich habe es aufgezeichnet und wusste nicht, welche der Prognosen stimmen. Also sind ja unterschiedliche Prognosen, unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich war ja auch in Russland, wo die Dinge ganz anders wahrgenommen wurden. Aber im Nachhinein, klar.
Der Krieg gegen die Ukraine hat dafür gesorgt, dass das Weltbild vieler Menschen über den Haufen geworfen wurde. Sie sind ja auch von der Westdeutschen Friedensbewegung geprägt worden. Herr Kamani, ging es Ihnen auch so?
Nein, und ich wundere mich auch, also dass ich kann es natürlich verstehen, weil ich ja weiß, wie die Menschen, viele Menschen und gerade auch die Politik bis vor kurzem noch getickt haben, wie sie die Welt gesehen haben. Aber ich frage mich immer, in welcher Welt haben die denn vorher gelebt? Also vorher gab es Aleppo, es gab die Gräuel des IS, diese Kriege sind näher gerückt. Wir hatten 2015 schon 1 Million Flüchtlinge aus Kriegsgebieten. All das fand ja statt und es rückte immer näher. Diese Krisen rückten immer näher, die Kriege rückten näher und wir haben einfach nicht hingeschaut. Also ich frage mich natürlich auch, wo war die Empathie, wo war die Solidarität, wo war der Ausdruck Zeitenwende? Als Aleppo, eine große Kulturstadt der Menschheit, eine multireligiöse Stadt, dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Wo waren sie, als der IS heranrückte? Wo waren sie, als der IS Mosul eroberte? Und wo waren sie im Jemenkrieg, der auch mit unseren Geldern finanziert wird, indirekt? Also all das gab es ja all die Jahre. Und das habe ich wahrgenommen. Insofern ist dieser Ukraine-Krieg natürlich eine Fortsetzung und ja auch eine direkte Fortsetzung der Politik, weil man vorher nicht eingeschritten hat. Unsere Passivität, unser Krieg im Irak, der westliche Krieg im Irak, war nicht nur völkerrechtswidrig, er war in jeglicher Hinsicht fatal, verbrecherisch. Für mich gehört Bush genauso vor ein Kriegsverbrechertribunal wie Putin. Das ist da geschehen, die Foltergefängnisse. Der Krieg im Irak war genauso fatal wie unsere Passivität in Syrien, als wir den Iran und Putin und Saudi-Arabien haben machen lassen, weil wir uns nicht interessiert haben. Sie sprechen von der Friedenspreisrede. da war es nicht ich, da sagt es Pater Jacques Murat in einer E-Mail, wenn wir meinen, dass der Krieg wegbleibt, wenn Aleppo wegbleibt, nein, das wird zu uns kommen. Und jetzt sind wir einen Schritt näher, in einem ganz unguten Sinne mit der Ukraine. Jetzt ist es wirklich an der europäischen Haustür. Und wenn wir da nicht dagegenhalten, und damit meine ich nicht, dass wir in diesen Krieg mit Militär intervenieren, aber wenn wir nicht dagegenhalten, die Ukraine unterstützen, wenn wir den Menschen nicht beistehen, dann ist das Nächste nicht mehr an der Haustür, sondern im europäischen Haus, und damit meine ich in der Europäischen Union selbst. Wir können uns das nicht vom Leib halten.
Ich glaube, es ist auch in der Friedenspreisrede, wo Sie der deutschen Bundesregierung Ihre Nähe zu Saudi-Arabien vorwerfen und damit die Förderung des Wahhabismus, also des extremen Islamismus in der Welt. Ich habe zumindest den Eindruck, dass dieser Krieg in der Ukraine mit diesem ganzen Streit über die Gaslieferungen, Nord Stream 2 und so weiter, vielen Menschen zum ersten Mal sehr deutlich gemacht hat, welche Teufelspakte wir alle eingegangen sind, um unseren Wohlstand hier aufzubauen und zu bewahren. Sehen Sie eine Bereitschaft, Herr Kamani, in diesem Land auf, Robert Habeck hat ja deutlich gesagt, wir werden alle ärmer werden durch diesen Krieg. Sehen Sie eine Bereitschaft, auf Wohlstand zu verzichten im Interesse von Menschenrechten?
Also ich sehe sie nicht wirklich in der Politik. Ich sehe auch, dass viele Lobbys Sturm laufen gegen, für mich ist Verzicht kein schlimmes Wort, das muss ich ganz klar sagen. Da darf nicht darauf hinauslaufen, dass die Ärmeren noch mehr verzichten und die Reichen so ein bisschen. Aber dass wir große gesellschaftliche Anstrengungen unternehmen können, um Dinge zu erreichen, das haben wir in der Vergangenheit auch bewiesen. Aber ich möchte die Diskussion etwas anders führen. Es klingt so, die einen, das sind so die opportunistischen Realpolitiker, die machen das zum eigenen Vorteil. Schauen Sie doch, die Realpolitik, in welches Elend sie uns geführt hat. Realpolitik schadet den eigenen Interessen. Diejenigen, die nur realpolitisch vorgegangen sind, müssen sich, wie unser Bundespräsident, wie eigentlich auch Frau Merkel und alle Bundesregierungen heute für ihr Handeln entschuldigen. Und sie haben Deutschland nicht nur strategisch ins Abseits geführt, jetzt diese Abhängigkeit unreflektiert von einem Gewalttäter, der Putin damals war, das mich hier aufregt über diese ganze Abhängigkeit ist, habe ich auch jetzt erst gelernt, ist, dass die Abhängigkeit ja nicht immer schon irgendwie da war, sondern genau in den Jahren seit Aleppo, seit der Krim-Annexion, seit der Besetzung des Donbass geschehen ist. Also genau in den Jahren, als Russland aggressiv wurde, haben wir uns freiwillig in die Abhängigkeit von Russland begeben. Es gab viele Warnungen, sie wurden ignoriert und das nennt sich dann Realpolitik. Es schadet unserem eigenen Interesse, nur den kurzfristigen Vorteil zu sehen. Das kann man in der Politik ein ums andere Mal sehen. Und es gibt die Gegenbeispiele. In Deutschland selbst hätte Amerika, Washington 45 auf die Realpolitiker gehört, dann wäre Deutschland deindustrialisiert worden. Das war der Plan. Es war strategische Weitsicht, aus Deutschland einen Partner zu machen. Das waren Politiker, die nicht auf die nächste Wahl geschaut haben, denn das war unpopulär in Amerika, sondern die auf die nächste Generation geschaut haben. Und das war zu beiderseitigem Vorteil. Wenn man das eigene Interesse mal nicht auf das Hier und Jetzt beschränkt, sondern sagt, das eigene Interesse ist zumindest einmal die Welt meiner Kinder. Die Kinder sind mein Interesse, damit die halbwegs irgendwie noch leben können. Und das bedeutet, die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre, dann ist vieles, was hier als realpolitisch verkauft wird, absolut schädlich für einen selbst. Das betrifft das Klima, das betrifft die Umwelt, das betrifft unsere Außenpolitik, das betrifft den Niedergang Europas, den wir zugelassen haben in unserer Generation und vieles andere mehr.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Navid Kermani ist unser Gast heute. Sein jüngstes Buch heißt Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Wir sehen sofort, Navid Kermani gendert nicht, also nicht jede und jeder soll von da. Herr Kermani, Sie haben vor gar nicht so langer Zeit einen langen Artikel darüber veröffentlicht in der Zeit. Und Sie, soll ich mal sagen, Sie beklagen einen Verlust, Sie beklagen den Verlust des sogenannten generischen Maskulinums. Dieses, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, wodurch sich eben alle Menschen angesprochen fühlen sollten. Männer wie Frauen, wie wer auch immer, welches Geschlecht er haben mag. Warum ist das ein Verlust für Sie?
Na, weil ich gezwungen werde, mich bei, wenn ich etwas schreibe, für ein Geschlecht zu entscheiden. Es gibt ganz viele Fälle, wo ich wo das Geschlecht keine Rolle spielt. Also wo ich vielleicht sogar in einem Roman zum Beispiel gar nicht mitteilen möchte, ist es ein Mann, eine Frau. Also das ist, möchte ich offen lassen, weil es...
Weil das es ist im Deutschen aber sehr schwer. Das ist
nein,
im
wenn Sie,
Englischen also, viel leichter.
Nein, das Deutsche bietet dir, das ist ja das Tolle am Deutschen, dass es die Möglichkeit bietet zu variieren. Wenn Sie das generische Maskulinum haben und es wird verstanden, was es ja heute nicht mehr wird. Ich wende es ja auch nicht mehr jedes Mal an, weil ich weiß, es wird nicht verstanden. Man nimmt es als diskriminierend wahr. Aber das war es ja bis vor kurzem nicht. Also in den 70er Jahren haben Autorinnen von sich selbstverständlich als Autor, und sie wären empört gewesen, hätte man sie als Autorin abgestempelt, weil dann hätte man sie ja quasi als weibliche Autorin. Nein, sie waren Autoren. Das heißt, in dem, was sie taten, was sie schreiben, in dem, was sie schrieben oder was sie heute schreiben, spielt das Geschlecht, hat nicht die primäre Bedeutung. Und wenn ich zum Beispiel in einer Liebesgeschichte gerade eigentlich das offen lassen möchte oder nicht sagen möchte, es ist gar nicht so wichtig, wer oder wie, und dann von dem, sagen wir, von dem Vater oder dem Autor, im Deutschen muss ich mich entscheiden beim Geliebter, im Englischen, Persischen muss ich es nicht, bei Geliebter, das könnte ein Mann, eine Frau sein. Das ist ermöglicht eine Varianz. Im Deutschen gibt es eben Fälle, wo ich es sagen muss, das ist dann manchmal auch schwierig, aber wo ich auch wunderbar drüber hinweggehen kann. Und diese Varianz, auch die melodische Varianz, dann ist einzuführen, quasi die weibliche Form zu haben, die geht verloren, wenn man es nicht mehr versteht, wenn man bei einer männlichen Form automatisch nur Männer sieht. Und das ist eine soziale Entwicklung, die hat sich ergeben, die kann ich nicht ignorieren. Also ich muss ja auch, wenn ich spreche, darauf eingehen. Ich nehme wahr, wenn ich zu jungen Menschen spreche, dass sie sich nicht angesprochen fühlen, also gehe ich ja damit um und verliere sozusagen damit auch das generische Maskulinum, was eigentlich eine schon das Wort ist ja fragwürdiges Wort.
Also Sie können auf jeden Fall nicht mehr schreiben, der Fahrer, wenn Sie offen lassen wollen, ob genau. Es ein Mann oder eine Frau ist.
Das hat sich sozusagen entwickelt, aber wenn Sie das zum Beispiel...
Das könnten Sie aber im Englischen.
Das könnte ich im Englischen, aber ich habe zum Beispiel, wenn Sie jetzt, ich habe gerade vor Augen noch Gedichte von Emily Dickinson. Emily Dickinson war eine Frau, die niemals gereist ist und die aber von, ich weiß gar nicht von wem, von einem anderen berühmten amerikanischen Autor, als der beste Kriegsdichter der amerikanischen Literatur bezeichnet worden ist. Es ist klar, sie ist damit nicht als Frau gemeint, sondern sie ist einfach der beste Kriegsdichter der amerikanischen Literatur. Und es jeder versteht, zumindest damals verstand jeder, dass sie nicht in ihrer Weiblichkeit gemeint ist, sondern einfach in ihrer Eigenschaft als jemand, die obwohl sie weit weg ist, über Kriege einfängt, Kriege erfasst. Und wenn ich das jetzt jedes Mal hinzufügen muss, habe ich da eine Sexualisierung, eine geschlechtliche Bestimmung, die überhaupt keine Informationen mitliefert, die sie eigentlich beschränkt. Ich kann mich da gar nicht groß gegen auflehnen. Sie haben ja recht, in dem Augenblick, wo Menschen sich nicht angesprochen fühlen mehr, weil das generische Maskulinum ausstirbt, bin ich selbst als Redner, der halbwegs versucht, sensibel umzugehen mit Sprache, gezwungen, quasi dann jeweils beide Formen zu nennen oder es klar zu machen. Und das tue ich dann ja auch.
Wenn Sie das Geschlecht offen lassen wollen, würden Ihnen dann bestimmte Menschen raten, dann schreiben Sie doch Fahrerin.
Ja, dann schauen Sie mal, was mit dem Titel meines Buches passieren würde. Würden Sie das gerne lesen wollen?
Ich glaube, bei jeder geht das auch gar nicht mit Sternchen.
Doch, da gäbe es schon Möglichkeiten, das zu machen. Es sieht dann halt aus wie Computeralgorithmus.
Gut. Es gibt ja für diese Bewegung ja auch gute Gründe, also diese sprachliche Bewegung, nämlich die Sichtbarmachung.
Die werden in dem Text ja auch bewusst genannt und ich sehe auch, was für eine Qualität das ist, wenn gerade durch die Transbewegung und durch die Emanzipation Geschlechter nicht mehr so starr sind. Das ist etwas, das ist ein tiefes Wissen der Menschheit, der Religion, dass wir alle in uns Männer, Frauen sind, dass diese Grenzen viel durchlässiger sind, als sie uns vielleicht als Kind gelehrt worden sind. Diese Bereicherung ist absolut, sehe ich absolut und von der profitiere ich. Die wird auch in dem Artikel genannt, deshalb versuche ich ja diese Debatte in dem Artikel jedenfalls, ansonsten äußere ich mich ja nicht dazu groß, versuche ich aus dieser, die einen, das sind die Märzens, die so irgendwie die kommen aus dem Sauerland, wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und er ist stolz auf seine Frau, die ihm den Rücken frei hält. Und die anderen, das sind sozusagen die Progressiven. Nein, ich sehe, das ist keine Frage von Progressivität oder irgendwie Rückständigkeit. Und man kann sich durchaus fragen, ob eine bestimmte Art und Weise, etwas formulieren zu müssen oder zu formulieren, wirklich die gemeinsam Ziel einer wirklichen Gleichberechtigung, einer Entsexualisierung dort, wo es ganz gut ist. Also wenn wir nicht alles über das Geschlecht, über Identität bestimmen wollen, ob das in diesem Sinne ist oder ob es nicht etwa die Identitätsdebatte, den Identitätsdiskurs eher befördert.
Gerade Identität, das Stichwort, halte ich für sehr wichtig. Man kann ja vielleicht sagen, es ist notwendig für eine Emanzipationsbewegung, erstmal zu sagen, hey, seht uns mal, wir sind anders. Ihr sagt immer, alle Menschen können das und das, aber ihr meint ganz viele Leute damit gar nicht. Ihr meint damit nur die Merzens aus dem Sauerland, weiße Männer. Ihr behauptet, ihr meintet alle. Und deswegen möchten wir alle extra mitgemeint werden, damit ihr uns einfach überhaupt wahrnehmt, dass es uns gibt. Aber es kann natürlich in einem zweiten Schritt wirklich einschränkend wirken, weil man dadurch immer festgelegt wird auf eine Identität. Man ist ja nicht nur Mann oder Frau, man ist ja noch vieles andere.
Ja, und es geht doch eigentlich nur darum, sich dessen bewusst zu werden, dass das ist keine Frage von Schwarz oder Weiß. Also es gibt Gründe, warum es eben auch, warum Gott männlich gedacht wird. Es gibt Gründe, warum man die männlichen Formen als die allgemeinen Formen benutzt. Es ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern dafür hat es soziale Gründe gegeben, die natürlich sehr stark mit dem Patriarchat zusammenhängen. Und es geht nun wirklich überhaupt nicht darum, die Errungenschaften des Feminismus, der Frauenbewegung, von denen ich enorm profitiert habe. Ich möchte nicht mehr so ein Mann sein wie früher. Ich erlebe mein Mannsein als viel bereichernder als das meines Vaters, meiner Großeltern, die viel eingeschränkter waren in dem, was sie machen durften, machen konnten, sich selbst zugetraut haben. Und das finde ich alles einen großen Gewinn. Aber natürlich ist es im Einzelfall, und um diese Aufgabe kommen wir nicht umhin. Wir können nicht Zement aufbrechen, um neues Zement anzurühren. Es muss im Einzelfall immer wieder neu probiert, ausgehandelt, versucht, sprachlich richtig formuliert werden. Da gibt es keine Allheilmittel. Und was mich stört, ist, wogegen ich mich wehre. Ich wehre mich gegen keinen, der so redet, wie er oder sie möchte. Und jeder kann das machen, wie er möchte. Aber wenn es verordnet wird, man darf nur so reden, oder wenn es verpflichtend wird, etwa so zu reden, wie bestimmte Menschen es für richtig halten, da sperrt sich in mir alles. Weil solche Sprachregelungen, die kenne ich sehr, sehr gut aus dem Iran. Und der Iran ist eine Diktatur, ist eine ideologische Diktatur. Und mir vorschreiben zu lassen, so und so darf nur geredet werden, damit es im Sinne der Sache gerecht ist, das ist etwas, wo ich Widerstand leisten wirst. Aber nicht dagegen, dass Menschen anders reden, als sie vorher geredet haben, dass sie anders reden als ich, dass sie anders schreiben. Ich ignoriere diese Texte nicht. Und wenn sie gut geschrieben sind, lese ich sie sehr, sehr gern.
Sagt Navid Kermani, und gleich sprechen wir auch noch ein bisschen mal über den Romanautor und die Literatur, die er liebt.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
In seinen Romanen spricht der Schriftsteller Navid Kermani häufig seine Leserinnen und Leser direkt an oder auch mal den Lektor. Er durchbricht also quasi die vierte Wand, wie es beim Theater heißt. Warum setzen Sie diesen Kunstgriff ein, Herr Kermani? Macht Ihnen das Spaß?
Nein, weil es einer Realität entspricht. Also es ist so ein tiefes Misstrauen gegen die Illusion. Und das Bewusstmachen, dass man, Sie haben das Theater genannt, das Bewusstmachen, dass man auf einer Bühne steht und nicht so tut, als sei das hier das Leben.
Anders als im Theater bekommen Sie keine Antwort.
Das stimmt, und da leide ich in gewisser Weise auch drunter. Also diese Leserschaft ist das unglaublich Geheimnisvolles für mich, weil ich sie ja nicht benennen kann. Deshalb lese ich so gerne öffentlich, weil ich sozusagen da zum ersten Mal diese Leserschaft irgendwie auch zu fassen bekomme. Und das macht mir auch große Freude. Aber es stimmt, man redet eigentlich in etwas Dunkles. Und dennoch ist es ein Bewusstmachen, dass hier nicht die Realität stattfindet, sondern dass das eine künstliche Situation ist. Jemand schreibt etwas auf für andere, die er nicht kennt. Er tut das nicht nur für sich selbst. Es gibt diese vierte Wand nicht. Es läuft nicht ab wie im Film.
Wir hatten ja schon öfter die Frage, ist das jetzt Navid Kermani, der das jetzt hier erlebt hat, was Navid Kermani schreibt, oder ist das dieser fiktive Ich-Erzähler? Also ich habe so den Eindruck, Sie legen ganz gerne so Spuren aus, damit man so denkt, ach, guck mal, das hat er so erlebt, und dann kommt wieder irgendein Detail, wo man merkt, nee, das kann ja doch nicht autobiografisch sein. Ist das so ein bisschen so ein Vexierspiel?
Nein, es ist, also erstmal bin ich, weiß Gott, nicht der Erste, der das macht, und ich folge da auch einer klaren literarischen Tradition. Ich nehme Muster auf, auch in der deutschen Tradition. Denken Sie nur an Jean-Paul, und andere auch. Und auch in Köln, Rolf-Dieter Brinkmann ist ein Name, der ganz wichtig ist, nicht nur in Köln, aber der auch sagen, diese Dinge, die heute als neu wahrgenommen werden, sind überhaupt nicht neu, sondern Ingeborg Bachmann weiß man auch oft nicht genau, wer da jetzt genau die Erzählerin ist.
Habe ich gesagt, dass es neu ist? Nein, ich habe gesagt, warum machen Sie es?
Ja, aber wenn ich jetzt dann antworte, dann tue ich so, als sei ich sozusagen etwas. Die Fragen, warum, dann sage ich, weil es Vorbilder gibt. Ich schreibe immer als ein Leser und weil ich fortschreibe. Und natürlich hat es immer schon den Sinn gehabt oder die Funktion gehabt, dieses Spielen mit biografischen Jean-Paul-Auftritt in seinem Roman als Jean-Paul, über den gesprochen wird und so weiter und so fort, dass man Misstrauen erweckt, dass eigentlich keine Realität mehr geglaubt wird. Dass man sich nicht so genau weiß, wo es stattfindet, dass es eigentlich unwichtig ist. In jedem Roman steckt erlebtes Leben, es ist nicht einfach nur erfunden und zugleich ist es nicht identisch mit dem Leben. Und indem man sozusagen diese Grenzen markiert, um sie jedes Mal wieder abzureißen und der Leser gar nicht mehr weiß, wo er eigentlich ist, diese Verwirrung würde im besten Falle entstehen.
Sie haben jetzt Jean-Paul genannt. Ich erfahre aus Ihren Büchern, dass Sie Hölderlin lieben und Jean-Paul eben, Lessing und Proust, die alten Schriften der Mystiker. In Ihren Reportagen und in Ihren Reden und in Ihrer politischen Informierzeit sind Sie ganz heutig, aber in Ihrer Lektüre offenbar viel weniger zumindest. Sie haben Ihren literarischen Salon, aber zeitgenössische Lieblingsautoren, ja, haben Sie die auch?
Klar gibt es die auch. Und der Salon zwingt mich wirklich in der Tat, 5-mal im Jahr mich intensiv mit Gegenwartsautoren oder eben Autorinnen zu beschäftigen. Sie wirklich einzusteigen, da lesen wir ja niemals nur das eine Buch, der Guy und ich, sondern wir lesen mehr oder weniger das, also ein Gesamtwerk. Das ist richtig dann auch viel Lektüre. Aber in der Tat, es ist so, mehr als die 5 im Jahr schaffe ich nicht, weil ich sonst meine Lektüren ja irgendwie alle zusammenhängen mit meinen eigenen Büchern, irgendwie verwoben sind mit dem, was ich schreibe. Und ja, die Tradition oder der Horizont, in dem ich bin, die Bücher, die ich lese, die Referenzpunkte, an die ich anknüpfe, die sind in der Tat nicht in der Gegenwart. Die sind auch nicht einmal im Nachkriegsdeutschland. Die sind eigentlich älter. Und das führt auch zu einer bestimmten Ton in meinen Büchern, auch zu bestimmten Themen, wenn Sie dann denken, dass die deutsche Literatur speziell bis zum Zweiten Weltkrieg die metaphysische in Europa war. Also die Deutschen wurden ja verspottet, weil sie eigentlich immer in den Himmel geschaut haben von ihren, sozusagen in der Literatur, der zwar leerer wurde, der Himmel, aber...
Oder in den Wald.
Ja, aber auch der Wald wurde ja aufgeladen. Das war nicht einfach nur Botanik, sondern das war dann Stand für etwas. Und deshalb ist die Romantik entstanden, das Ahnen einer anderen Welt. Das war schon spezifisch deutsch. Und ich glaube, dass ich damit auch spezifisch deutsch bin in meiner Literatur. Das ist nicht irgendwie, kommt genau aus dieser deutschen Tradition, aus Hölderlin, Jean-Paul, Thomas Mann, Hermann Hesse, Kafka natürlich, Stifter, Kleist, Büchner, Goethe, also all diese Autoren, die mit Religion, über Religion nachgedacht haben, die aufgewachsen sind oft in Pfarrhäusern, deren Bücher voll von biblischen Verweisen sind oder bei Kafka voll von auch jüdischer Gelehrsamkeit, jüdischen Motiven. Als Autor komme ich genau daher, und es ist nicht aus der nachkriegsdeutschen Literatur, nicht von Uwe Johnsen und Grass und Böll und so sehr sie im Einzelfall, ich viele von ihnen schätze und liebe, eigentlich, ich lebe eigentlich jeden Tag mit der Welt von vor 200 Jahren, wenn Sie so wollen, oder wenn Sie so wollen, mindestens, auch noch älter.
Ja. Und zeitgenössische Literatur, lesen Sie da nur deutschsprachige?
Nein, das ist ja ein internationaler Salon. Nicht alle Autoren der Weltliteratur, die wir lieben, können wir einladen. Da gibt es so ein paar, die wir auf unserem Wunschzettel sind und vielleicht irgendwann es nach Köln schaffen. Aber ansonsten gibt es im Salon ja immer wieder auch ausländische Autoren. Es ist halt natürlich auch immer Frage der Kosten, ob man dann wirklich einen aus Amerika oder Südafrika oder Asien einfliegen lassen kann. Und auch der Sinnhaftigkeit, ob er nur für uns kommen sollte, müssen wir halt gelegentlich auch Lesereisen abpassen.
Navid Kermani, Schriftsteller und Leser. Navid Kermani hat viele Reden gehalten in seinem Leben. Einige sind berühmt geworden. Wir haben schon über die Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gesprochen im Jahr 2015. Ein Jahr zuvor hat Navid Kermani im Deutschen Bundestag die Festrede zum 65. Geburtstag des Grundgesetzes gehalten. Wenn man mal dran denkt, eigentlich schon der ganze Rahmen war ziemlich bemerkenswert. Ein Schriftsteller spricht im Bundestag, noch dazu ein Muslim, das im Jahr 2014, da war die Aufregung um diese Rede von Christian Wolff, der Islam gehört zu Deutschland, nicht so lange her. Wie erging es Ihnen da, Herr Kamani? Waren Sie sehr aufgeregt oder waren Sie da auch in Ihrem Tunnel?
Nee, also vorher war ich sehr aufgeregt, das ist ja klar. Und ja, während der Rede ist man auch jedes Mal ein bisschen im Tunnel.
Die Rede beginnt ja so mit einem klassischen Muster eigentlich. Man lobt, wenn man so will, den Gastgeber. Sie loben zunächst das Grundgesetz, auch der Sprache wegen, kritisieren dann scharf Artikel 16, nicht nur der Sprache wegen, auch der Sprache wegen, aber vor allen Dingen auch wegen seines Inhalts. Das ist der reformierte Artikel, der früher mal relativ schlicht lautete, politisch Verfolgte genießen Asyl. Und Sie kommen zu dem Schluss, dass Deutschland das Asyl als ein Grundrecht praktisch abgeschafft hat. Sehen Sie das heute auch noch so?
Ja, da gibt es auch, glaube ich, wenig Widerspruch unter Juristen. Sagen wir, wenn Sie verfolgt sind, sagen wir, Sie sind in Teheran als Menschenrechtler, als Feministin, als was auch immer auf der Straße. Sie kämpfen für demokratische, für säkulare Werte, für die Freiheit und Sie werden verfolgt. Es gibt keinen legalen Weg, in Deutschland Asyl zu beantragen, es sei denn, Sie springen mit dem Fallschirm aus dem Hubschrauber oder dem Flugzeug, weil schon der Weg nach Deutschland illegal ist. Sie können nicht, es gibt keinen legalen Weg durch die Drittstaatregelung, die dann eben mit der Änderung des Asylparagrafen passiert ist, sind alle legalen Wege von diesem Grundrecht Anspruch zu nehmen verbaut worden. Also jeden, den wir dennoch Asyl gewähren, es gibt weiterhin das Asylverfahren, es ist nicht abgeschafft, das Asyl ist nicht abgeschafft worden, aber als ein unveräußerliches Grundrecht, wie es die Väter und Mütter des Grundgesetzes ins Grundgesetz hineingelegt haben, als ein unveräußerliches Grundrecht ist es in dem Augenblick abgeschafft worden, als es für alle Bürger und Bürgerinnen, die nicht in unmittelbaren Nachbarstaaten Deutschlands leben, die ja bekanntlich bis jetzt keiner großen Verfolgung ausgesetzt sind, aber eigentlich nicht möglich ist, dieses Grundrecht in Anspruch zu nehmen, außer
sie... Solange ich nicht mit dem Direktflug von Teheran nach Berlin
komme. Selbst dann wird es ja so sein, dass man sofort am Flughafen noch, wird ja als exterritorial begriffen, man kommt gar nicht dazu, seinen Antrag, sondern man wird sofort unmittelbar abgeschoben. Und das ist die Drittstaatregelung. Das ist die Lebenslüge auch Deutschlands, weil man glaubte, damit das Asylproblem abgeschafft zu haben. Passiert ist nur, dass die Flüchtlinge natürlich dennoch gekommen sind, illegal, dass wir illegale, fürchterliche Wege geschaffen haben, dass wir anderen Staaten die Last bis 2015 überlassen haben. Deutschland war das Land, das sich bis 2015 am vehementesten gegen eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge ausgesprochen hat. Das Land, das die Bootsrettung verhindert hat in Europa. Also kommen uns heute alle so toll vor. Wir vergessen und deshalb der Unmut der unserer europäischen Nachbarstaaten kommt daher, dass wir innerhalb eines Wochenendes unsere eigene Asylpolitik, mit der wir viele verärgert haben, viele verstimmt haben in Europa, auf den Kopf gestellt haben. Erinnern Sie sich 2014, als ich diese Rede hielt im Bundestag, da war Deutschland stolz wie Oscar, dass wir 10.000 der 3 bis 4 Millionen syrischen Flüchtlinge aufnehmen. Das war damals ein großer Akt der Solidarität, 10.000. Die sind dann halt irgendwann über die Autobahn gekommen. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Ich sage nicht, dass es wie es dann 2015, das beschreibe ich auch in meiner Flüchtlingsreportage, so gut war. Aber es war sozusagen das Einbrechen der Mauer, die wir gebaut haben. Und man muss, glaube ich, mit diesem Problem, das nicht weniger wird in Zukunft. Nach allen Prognosen, jetzt haben wir die Ukraine, wenn noch die Dürren in Afrika hinzukommen, nach allen Prognosen wird die Flüchtlingsthematik eines der großen Menschheitsthemen der nächsten Jahrzehnte sein. Und da gibt es keine einfachen Lösungen. Da gibt es nicht den Königsweg, wie man es macht. Aber wir sollten uns dem Problem realistisch stellen und zumindest die Herausforderung auch in ihrer Größe anerkennen. Und dann schauen, wie kommt man damit halbwegs pragmatisch, halbwegs gerecht, wie schaffen wir das halbwegs so, dass es unser Gemeinwesen nicht auseinanderwirbelt und so weiter und so fort.
Ich habe gerade die Hand gehoben, deswegen hat Herr Kamani den Satz so abrupt beendet, weil wir schon auf das Ende der Sendung zugehen. Ich möchte nochmal zurück zu dieser Rede kommen, 2014. Erst Lob, dann die scharfe Kritik. Auch mutig eigentlich in so einem Moment. Dann endet die Rede aber doch versöhnlich, nämlich mit den zwei Worten Danke, Deutschland. Sind ja hierzulande eher seltene Worte. Wofür der Dank, Herr Kermani?
Also das sage ich ja in der Rede ganz konkret. Ich benenne ja sogar die Personen oder Zustände.
Ich muss mal kurz sagen, Sie müssen immer denken, wir haben Hörer. Die haben weder den Artikel gelesen, noch das Buch, noch die Rede gehört.
Ja, aber ich kann ja nicht. Das hat zu tun mit der Illusion, die ich an meinen Büchern nie aufrechterhalte. Ich kann nicht reden.
Wir versuchen es nochmal. Wofür der Dank, Herr Kermani?
Das wird ja in der Rede sehr konkret benannt. Das sind konkrete Menschen, konkrete Situationen. Das ist eine konkrete Großfamilie, die in Deutschland dann irgendwie sich aus der Einwanderung meiner Eltern ergeben hat. Und der Dank natürlich, dass wir hier sein dürfen. Das ist natürlich ein wunderbares Land, das mit Privilegien, die wir kaum ermessen können und die vielleicht denen bewusster sind, die wissen, wie es anders ist. Ich weiß, was es bedeutet, in Teheran an einer Kreuzung umzufallen, krank oder mit Herzinfarkt. Das bedeutet, dass vielleicht ein Krankenwagen kommt, aber erstmal gecheckt wird, ob ich genug Geld habe, ob er mich mitnimmt. Das bedeutet, dass mir bestimmte Behandlungen im Krankenhaus nicht zuteil werden, weil ich eben nicht das Geld habe. Und da reden wir noch gar nicht von individuellen Freiheiten wie Meinungsfreiheit, Angst vor Folter, die man nicht hier haben muss, soziale Gerechtigkeit und so. Und das ist ein unendliches Privileg, auf diesem Flecken Erde gelandet zu sein. Das ist nicht nur im sozialen Sinne das Schöne. Für mich ist es auch ein Einwandern, eine unglaublich reiche kulturelle Tradition, die mich ja nicht verhindert, dass ich dennoch an der Persischen noch weiter teilhabe. Aber dass ich das als eigenes begreifen kann, dass ich Beethoven, Schubert, Heine, dass das meine Autoren sind, das nehme ich jeden Tag, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, zwischen meinen Büchern, als wahnsinniges Geschenk wahr. Also nicht nur die pragmatischen Vorteile, nicht nur die Freiheit, sondern auch, es hat eine unglaubliche Tradition. Eine Tradition, die ich jedenfalls liebe und vieles andere mehr. Und Dank kann man ja vor allem dann aussprechen, wenn man nicht ganz dazu gehört. Sonst würde man sich ja selbst danken. Hm. Und insofern ist es auch ein Privileg, dass in diesem Land viele Menschen und immer mehr Menschen sind, die einerseits dazugehören, die teilhaben und zugleich auch den Blick von außen auf das Land einfach noch haben.
Sie haben ja auch zuvor in der Rede, damit man Sie nicht des Nationalismus verdächtigt, vielleicht Willy Brandt zitiert, ein guter Deutscher kann kein Nationalist sein. Anders gesagt, für Dank ist viel Grund, wie Sie gesagt haben, vor allen Dingen, wenn man sich mit den meisten Menschen auf diesem Planeten vergleicht, aber nicht unbedingt für Stolz. Herr Kermani, zum Schluss, Sie haben mal gesagt, Sie schreiben nicht über die Dinge, die Sie wissen, sondern über die, die Sie erfahren wollen. Was ist das im Moment?
Ja, konkret, das haben Sie kurz erwähnt, stehe ich vor einer Reise in die Ukraine. Das ist jetzt eine unmittelbar vor mir stehende Aufgabe und natürlich bin ich total fokussiert darauf. Ansonsten stelle ich einen Roman fertig, der ist fast fertig, der wird mich noch dieses Jahr begleiten, der dann im nächsten Jahr erscheint. Das sind die nächsten Aufgaben jetzt für mich.
Sind Sie denn nach dem Schreiben über das, was Sie erfahren wollen, klüger?
Nein, ich bin nicht klüger, ich bin vielleicht hier und dort ein Stückchen weiser im besten Sinne, aber Klugheit und Weisheit ist etwas anderes, weil ich eigentlich immer jedes Mal verwirrter und ratloser zurückkehre. Also klüger bin ich in dem Sinne bestimmt nicht.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Kermani. Danke schön für die Zeit.